wahnsinnig spannend ist, dass ja schon immer Menschen emotional sehr stark reagiert haben auf solche Figuren und Menschen wirklich, also zumindest einige, wirklich gesagt haben, ich bin verliebt in diese prominente Person, obwohl sie diese Person noch überhaupt nicht kennen.
Aber so dieses auf einmal berühmt sein, ich glaube, ich habe es mir spektakulärer vorgestellt, als es dann eigentlich war. Ich fand das dann eigentlich selber gar nicht so besonders, sondern ich habe da einfach mitgemacht, habe diesen Erfahrungsschatz gesammelt und habe natürlich, während man in der Sendung dabei ist, hat man nicht gleichzeitig auf dem Schirm, wie viele Menschen das vorm Fernseher auch sehen. Also es sind einfach so eine Masse an Menschen, das kann man eigentlich selber gar nicht greifen und auch nicht richtig verstehen.
Ja, Descartes, der Philosoph, hat ja mal gesagt, ich denke, also bin ich. Und heute überlege ich manchmal, ich bin wer bei Facebook, also bin ich. Und wahrscheinlich würden die meisten Menschen auch sagen, ich kann konsumieren, also bin ich. Insofern finde ich schon, wer ist dein Gott, frag dich das.
Du sollst nicht, wie die 10 Gebote unser Leben bestimmen. Ein Bremen 2 Podcast.
Hallo, mein Name ist Jens Becker und ich führe euch durch diesen Podcast. Zusammen mit der Theologin Margot Käßmann und der Kriminalpsychologin Lydia Bennecke hinterfrage ich die 10 Gebote. In jeder Folge ein anderes. Was ist der Sinn der Gebote? Was sagen sie uns heute noch? Und was macht es mit Menschen, wenn sie diese übertreten? In jeder Folge haben wir einen besonderen Gast, der gegen ein Gebot verstoßen hat oder für den es auf andere Weise zu einem Lebensthema geworden ist. In dieser Folge erzählt uns die Schauspielerin-Influencerin, das Model Marie Nasemann, wie es ist, plötzlich berühmt zu sein. Und wir entführen euch jedes Mal mit einem Mini-Hörspiel in die Geschichte. Diesmal über die Revolutionsikone Che Guevara. Ich bin gleich verabredet mit der Theologin Margot Käßmann, die auf der Insel Usedom lebt. Wir wollen heute über das erste Gebot reden, das lautet: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Als das erste Gebot formuliert wurde, also in der Antike, da musste und wollte das Christentum sich ja durchsetzen gegen die polytheistische Götterwelt der Antike. Klar, da kann man den Satz, du sollst keine Götter haben neben mir, als eine Kampfansage verstehen gegen andere Religionen. Jetzt hat sich aber in den letzten 2000 Jahren unsere Gesellschaft total gewandelt, auch unser Verständnis vom Zusammenleben. Im Moment reden wir zum Beispiel sehr viel über Diversität. Das heißt auch die Akzeptanz, dass es völlig verschiedene Lebensentwürfe gibt. Und dass es in Ordnung ist, wenn mein Nachbar eine völlig andere Religion hat. Oder gar keine. Mal sehen, wie Frau Käßmann dazu steht. Frau Käßmann, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Passt dieser Satz noch zu unserem modernen Weltbild?
Für mich persönlich passt der Satz noch. Martin Luther hat ja gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und diese Interpretation ist für mich ganz aktuell, weil ich mich oft frage, woran hängt das Herz der Menschen? Ja, Descartes, der Philosoph, hat ja mal gesagt, ich denke, also bin ich. Und heute überlege ich manchmal, ich bin wer bei Facebook, also bin ich. Woran hängt das Herz der Menschen? Das frage ich mich auch jeden Abend, ja, kurz vor der Tagesschau. Ich bin ja so ein Oldtimer, ich gucke noch Tagesschau, da kommt dann die Börse. Ja, die Börse im Ersten. Jeden Tag muss die Republik wissen, wie es der Börse geht. Geht es dem DAX gut, geht es dem DAX schlecht? Und da denke ich, woran hängt denn das Herz unserer Gesellschaft? Am Geld. Und wahrscheinlich würden die meisten Menschen auch sagen, ich kann konsumieren, also bin ich. Insofern finde ich schon, wer ist dein Gott? Frag dich das. Und das sind nicht viele Götter, sondern für mich schon die Frage, wer ist dein Gott? Jetzt aber der andere Punkt, den Sie genannt haben. Wir leben in einer Welt, in der uns klar wird, auch in unserem Umfeld, es gibt viele Religionen. Bis 1960 waren 94% der Bundesbürger Mitglied einer Kirche. Das müssen wir mal vorstellen, also im Westen. Ja.
94%.
Ja. Heute sind es gesamtdeutsch 54%. Da hat sich was verändert. Und für mich ist wichtig zu sagen, ich kann akzeptieren, dass andere Menschen ohne Gott leben, dass andere Menschen ein anderes Verständnis von Gott haben, einen anderen Zugang zu Gott. Und dann muss ich doch sagen, das ist meine Wahrheit. Der Gott, den ich als Gott anerkenne, ist der, den mir Jesus gezeigt hat. Aber ich muss akzeptieren, dass andere Menschen eine andere Wahrheit über Gott haben. Nur so kann Dialog der Religionen und Toleranz möglich sein. Ich muss akzeptieren, dass andere eine andere Wahrheit haben.
Und wie ist denn das eigentlich in diesem ersten Satz? Also ich bin der Herr, dein Gott. Da wird ja auch festgeschrieben, der Herr ist männlich. Also es gibt einen Herrn. Es gibt nicht etwa eine Dame. Ja. nehmen wir das heute noch so wörtlich? Darf man sich Gott vielleicht auch weiblich vorstellen?
Ich merke, dass das ganz oft Menschen aggressiv macht. Am Ende des Gottesdienstes, wenn ich den Segen erteile, sage ich immer, Gott segne dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir. Und dann kriege ich immer wieder E-Mails oder Briefe. Es muss doch heißen, der Herr und sein Angesicht. Das ist aber schon in der Bibel nicht so. Ja, also Jesaja sagt, dass Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist ein weibliches Gottesbild. Oder ein Psalm, der sagt, wir sind geborgen unter dem Schatten deiner Flügel. Ja, da ist Gott ein großer Vogel, unter dem ich mich vielleicht einkuscheln kann. Also schon in der Bibel, gerade im hebräischen Teil, gibt es viele verschiedene Bilder von Gott. Und diese Einengung, dieser alte Mann da auf dem Thron, das ist zu eng gedacht, zu menschlich gedacht. Also Gott ist viel größer als das, was wir uns vorstellen können.
Wenn Margot Käßmann eben Luther zitiert mit dem Satz, woran aber dein Herz hängt, das ist dein Gott, dann erinnert mich das an einen anderen Satz, der mich begleitet. Und der lautet, was für ein Mensch willst du sein? Wir alle haben ja Vorbilder, die bewusstseinsbildend sind, denen wir absichtlich oder unabsichtlich nachstreben. Schon das Wort gefällt mir, Vorbilder, sehr tiefsinnig. Oft hängt man ja Bilder von diesen Menschen an die Wand, denen man nachstrebt. Als Postkarte oder sogar als Plakat. In meiner Kindheit gab es den Starschnitt in der Bravo. Da ich in der DDR groß geworden bin, war es ein Ereignis, wenn jemand in meiner Klasse so eine Zeitschrift bekommen hatte oder gar einen kompletten Starschnitt an der Wand kleben hatte. Denn die Bravo gab es ja nicht in der DDR. Im Klassenraum meiner Schule hing dagegen ein gerahmtes, blasses Farbbild von Erich Honecker. Das fanden wir aber nicht so cool. Das war eher das Ziel von Witzen und von durchgekauten Kaugummis, mit denen darauf gezielt wurde. Vorbilder lassen sich eben nicht erzwingen. Sie sind da, von Herzen oder eben nicht. In vielen Jugendzimmern hing damals wie heute ein ikonisches Bild. Es zeigt einen Revolutionär mit schönem, feinem Gesicht. Er wirkt klug, entschlossen, hat einen geradlinigen Blick. Auf dem Kopf trägt er ein Barett mit rotem Stern. Das Haar ist wild zerzaust. Man spürt richtig den Wind der Revolution. Che Guevara. Wenn man an einen Revolutionär denkt, dann denkt man an ihn. Eben nicht an Erich Honecker. Dieser Che, der war und ist, gerade auf diesem ikonischen Bild, eine Projektionsfläche. Ein Vorbild, wenn man die Welt verändern will. Doch heute weiß ich viel mehr über ihn. Heute weiß ich, dass er als kubanischer Finanzminister ziemlich lausig war. Dass er revolutionären Tribunalen vorstand, die auch Todesurteile fällten. Dass er für die Einrichtung von Arbeitslagern mitverantwortlich war, in denen Gegner der Revolution umerzogen werden sollten, zum Beispiel auch Homosexuelle. Er lehnte die Politik der friedlichen Koexistenz ab und versuchte, die Revolution mit Gewalt zu exportieren. Überliefert ist sein Satz nach der Kuba-Krise im Jahr 1962, er hätte auch Atomraketen auf die USA abgefeuert, wenn die Sowjetunion es dann zugelassen hätte. All dies ist seit 60 Jahren über ihn bekannt. Und trotzdem prangt Ches Bild als Postkarte, als Poster, als Graffiti an unzähligen Wänden, vor allem in linken WGs. Eine Ikone der Revolution, unkaputtbar. Wie er zu der Ikone wurde, die er heute ist, und was man alles in diese Person hineinprojizieren kann, dazu machen wir jetzt einen kleinen Ausflug in die Geschichte.
Revolutionsführer Che Guevara ist angeschossen.
Dios mio.
Er liegt in einer Dorfschule in Valle Grande bei La Higuera in Bolivien auf dem kalten Boden. Eine Eliteeinheit unter Hauptmann Gary Prado Salmon hat ihn gestern am 8. Oktober 1967 festgenommen. Mit einer Kugel im Bein erwartet der Revolutionär das Kommende.
Hoffentlich werde ich bald erschossen.
Fast ein Jahr lang ist er mit einer Handvoll mutiger Männer und Frauen durch Berge, Gestrüpp und Dreck geirrt, um von hier aus eine Weltrevolution zu entfachen.
Alles umsonst. Das ist also das Ende. Wird Zeit, eine letzte Pro- und Kontraliste zu machen. Kontra? Wir haben gehungert. Und wenn nicht, haben wir Papageien, Affen und Tauben gefressen. Wir haben uns Malaria eingefangen, sind fast verrückt geworden an den Mücken. Und manche von uns sind in den Flüssen ertrunken. Pro? Die meisten von uns wurden ordentlich erschossen. Wie es sich für Revolutionäre gehört. Kontra? Keine Sau hat uns unterstützt. Niemand hat aus dem Funken die große Flamme werden lassen. Die Campesinos in den Bergen ersticken an ihrer eigenen Feigheit und die Kommunisten kriechen den Russen in den Arsch. Pro? Wir haben es wenigstens versucht. Ich habe nichts erreicht. Man wird mich vergessen. Ich bin nur ein gescheiterter Träumer.
Darf ich, Kommandante?
Heuchler! Erst schießen Sie mir ins Bein und jetzt so höflich?
Es tut mir sehr leid, dass ich Sie gefangen nehmen musste. Befehl ist Befehl. Sie wissen ja, wie das ist. Aber darf ich Ihnen privat meine Bewunderung aussprechen, Kommandante?
Eine Zigarre wäre mir lieber.
Natürlich, kein Problem.
Stopfen Sie den Tabak in meine Pfeife und zünden Sie sie an. Es geht nicht anders. Ein Asthma, wissen Sie?
Ja, natürlich. Sie als Arzt müssen das ja wissen. Ja, bitte.
Gutes Kraut. Ich hoffe, die haben in der Hölle auch kubanische Zigarren.
Sie kommen doch nicht in die Hölle, Kommandante. Sie haben die Welt ein Stück besser gemacht.
Glauben Sie. Ich arbeite gerade an meiner Pro- und Kontraliste.
Kann ich noch etwas für Sie tun? Es mag seltsam klingen, aber Sie können mir vertrauen.
Habe ich eine andere Wahl? Nehmen Sie meine Armbanduhr. Die ist für Fidel.
Aha.
Na los, machen Sie schon.
Ja.
Und dann bringen Sie es hinter sich.
Aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Havanna, stolze Hauptstadt Kubas. Zwei Tage nach Ches Verhaftung zieht Staatschef Fidel Castro wie jeden Morgen seine Bahn im Pool. Heute kommt unerwartet sein Bruder, der Verteidigungsminister, zu Besuch.
Oh, Raul, was immer es ist. Es hat Zeit bis zum Morgenkaffee.
Das hier nicht. Nachrichten von Che. Jetzt ist es passiert.
Ja, da. Wann?
Am 8. oder 9. Ein Hinterhalt. Er wurde gefangen genommen und ermordet.
Wie sicher ist das?
Ganz sicher. Hier. Sein Tagebuch und seine Uhr. Beides für dich.
Ja. Real. Ich kenne die Uhr. Ja, das ist auch seine Schrift. Da müssen wir eine Meldung rausgeben.
Ja.
Morgen Großkundgebung auf dem Platz der Revolution.
Okay.
Die größte überhaupt. Und wir müssen irgendwas nach ihm benennen.
Hm.
Oh, dieser arme Idiot.
Eine Tragödie. Er wird fehlen.
Ja. Aber als Minister war er leider auch eine Tragödie.
Naja, aber wenn du jemanden zum Präsidenten der Zentralbank machst, der das Geld abschaffen will, was erwartest du dann?
Ja, stimmt schon. War alles so vorhersehbar. Hm. Der Kampf mit der Waffe, das war eine Obsession für Che. Als ob er den frühen Tod gesucht hätte, als Märtyrer.
Der Schutzheilige unserer Revolution.
Der Schutzheilige?
Unser Che.
Und bist kein Bonze geworden, kein hohes Tier, das nach Geld schielt und vom Schreibtisch aus den Held spielt. In feiner Kluft mit alten Orden uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah und Liebe Hass noch nie fortsah. Kommandante Che Guevara.
Maßer Schusslinie. Und nicht so laut. Verscheuchst mir ja den Hirsch.
3 Stunden später und 8.281 Kilometer weiter westlich, bei Waren an der Müritz, im privaten Jagdgebiet des Ministers für Staatssicherheit der DDR, Erich Mielke, überbringt Spionagechef Markus Wolf seinem Minister persönlich die Nachricht von Che Guevaras Tod.
Aha, ein Problem weniger. Dieser renitente Spinner wiegelt doch nur unsere Jugend auf.
Aber Erich, ein Revolutionär kann doch für uns als Vorbild...
Revolutionär, papalapap. Das ist ein Revolutionsdarsteller. Dann sollen sie einen Teddy Thälmann als Vorbild nehmen. Das war noch ein Arbeiter, nicht so ein komischer Arzt mit Asthma. Der ist auch so feminin, der Typ.
Erich, er hat sein Leben für die Revolution gegeben.
Ja, Menschenskind, dann benennen wir eine Jugendbrigade und eine Schule nach ihm. Der Oktoberclub soll ein Lied schreiben und gut ist. Ich krieg so einen Hals, wie der Typ mir immer wieder die sowjetische Entspannungspolitik sabotiert hat. Unfähig, seinen intellektuellen Arsch mal einen Tag am Schreibtisch stille zu halten. Keine Disziplin. So ist die Sache. Wenn jetzt je mehr aus dem Schuss fällt.
In Washington D.C. sitzt zur selben Zeit Präsident Lyndon B. Johnson noch spät im Oval Office des Weißen Hauses, als ihn seine Frau, die Medienmogulin Lady Bird Johnson, Linden? Beim Lesen des neuesten Playboy-Heftes stört.
Linden?
Mhm.
Hast du das Foto hier vom toten Che Guevara schon gesehen?
Ja, klar. Wir waren ja nicht ganz unbeteiligt.
Tja, was für eine Dummheit.
Was? Wieso?
Na, schau doch mal genau hin. Was siehst du auf dem Bild?
Ja, den toten Che?
Nein. Ich sehe da ein Jesus nach der Kreuzabnahme.
Che als Jesus? Puh.
Tja, jetzt ist er unsterblich. Er wird auferstehen, als Ikone.
Was hätten wir denn tun sollen? Der Mann war zu gefährlich.
Er fragt sich nur für wen. In Bolivien wollte niemand seiner Revolution folgen. Mit Moskau hat er sich total verkracht. In Kuba hat er als Minister mehr Schaden angerichtet als deine ganze Wirtschaftsblockade.
Tja.
Aber jetzt können sie ihn ewig als Helden feiern. Che ist sexier als Lenin, Ho Chi Minh und Mao zusammen.
Also,
die jungen Männer werden ihn kopieren und die Frauen werden ihn anbeten wie den Erlöser. Che ist ab jetzt die perfekte Projektionsfläche für alle, die mit irgendwas unzufrieden sind. Eigentlich für jeden pubertären Scheiß. Ja, nicht hm. Frag mich beim nächsten Mal vorher, bevor ihr wieder solchen Mist verzapft.
Lady Bird Johnson sollte recht behalten. Es folgen 50 Jahre romantische Verklärung der Revolution mit Che als ihrem Heiligen.
In dieser dritten Ebene, die wir jetzt diskutieren, dann die realistische Kampf in den 70er Jahren mit diesem später verratenen proletarischen Revolution in der Sowjetunion durch Basiskompetenz politisierbar zu begreifen, politisch zu wenden und
selbst für die Werbung taugt sein ikonisches Antlitz. Che lädt alles auf. He's magic.
Und, was sehen Sie?
Che Guevara, mit Zigarre.
Ja, und sonst?
Und sonst? Keine Ahnung.
Na, schauen Sie doch mal an sein Handgelenk.
Oh, ja, er trägt eine unserer Uhren. Das ist eine Submariner. Die kostet 5-stellig gebraucht.
Bingo! Der echte Revolutionär vertraut auf diese Uhr. Du willst die Welt verändern? Dann brauchst du diese Uhr. Time to change.
Time for revolution!
Die Idee, mit einem Revolutionär für eine Uhr zu werben, wo der Preis im 5-stelligen Bereich liegt, ist übrigens nicht erfunden. Das ist eine echte Werbekampagne gewesen. Und sie beruht darauf, dass Che auch wirklich teure Uhren liebte. Schon krass, was man mit einer Ikone, wenn sie erstmal eine ist, alles machen kann. Und vor allem, was man damit so verkaufen kann. Überteuerte T-Shirts mit der Rückennummer von Cristiano Ronaldo, Tassen mit dem Bild von Frida Kahlo oder Heiligenbildchen mit Mutter Teresa. Idole, Stars, Ikonen, das ist auch eine Lizenz zum Gelddrucken. Nicht umsonst nennt man Warenhäuser ja auch Konsumtempel. Wir haben bis jetzt darüber gesprochen, warum wir Menschen verehren, als Poster an die Wand hängen, sie zu Vorbildern verklären, obwohl wir sie ja gar nicht persönlich kennen. Aber wie sieht das eigentlich von der anderen Seite aus? Wie verändert es einen Menschen, wenn er oder sie mega bekannt wird? Ich spreche darüber mit einer Frau, die 2009 bekannt geworden ist durch die Fernsehshow Germany's Next Topmodel. Sie hat die Staffel damals nicht gewonnen, aber sie war für viele die Siegerin der Herzen. Heute bezeichnet sie sich als Feministin, arbeitet erfolgreich als Schauspielerin, als Model, als Bloggerin, Fair-Fashion-Aktivistin und Influencerin mit über 200.000 Menschen, die ihr bei Instagram folgen. Das Besondere, sie verbindet ihre Bekanntheit mit gesellschaftlichen Anliegen. Ich freue mich über einen besonderen Gast in unserem Podcast, über Marie Nasemann. Hallo Marie.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich erinnere mich noch gut 2009, als du an Germany's Next Topmodel teilgenommen hast. Da hat meine Tochter mich immer gezwungen, die Show zu sehen. Ich war ja nicht das typische Zielpublikum, aber sie hat ganz stark mit dir mitgefiebert und das ging damals ganz vielen so. Wie war das für dich, als du damals von 0 auf 100 total bekannt geworden bist, als man dein Gesicht auf der Straße erkannt hat und dich angesprochen hat? Also Menschen, die vermeintlich vielleicht geglaubt haben, dich zu kennen, weil sie ein Stück deiner Persönlichkeit in dieser Show erfahren haben.
Ja, es war definitiv eine sehr große Umstellung und natürlich erstmal total irritierend, weil man kennt es ja nur so, dass man auf der Straße angesprochen wird von jemandem, der einen kennt oder der ihn vielleicht über eine Ecke kennt. Und das musste ich dann auch immer erstmal verstehen. Ah, die Person erkennt mich jetzt gerade wegen der Sendung. Aber so dieses auf einmal berühmt sein, ich glaube, ich habe es mir spektakulärer vorgestellt, als es dann eigentlich war. Ich fand das dann eigentlich selber gar nicht so besonders, sondern ich habe da einfach mitgemacht, habe diesen Erfahrungsschatz gesammelt und habe natürlich, während man in der Sendung dabei ist, hat man nicht gleichzeitig auf dem Schirm, wie viele Menschen das vorm Fernseher auch sehen. Also es sind einfach so eine Masse an Menschen, das kann man eigentlich selber gar nicht greifen und auch nicht richtig verstehen. Und deshalb war es für mich eigentlich immer ganz normal, dass ich da dabei war und jetzt dieses Leben lebe. Und ich glaube, bekannt zu sein, habe ich mir auf jeden Fall spektakulärer vorgestellt, als ich es dann selber fand.
Was ich an dir spannend finde, und da kommen wir gleich ausführlich noch zu, ist, dass du das ja genutzt hast dann in deinem kommenden Leben, deine Bekanntheit. Wann ist es dir aufgegangen, dass man mit dem Bekanntsein auch etwas Gutes tun kann, dass da auch eine Verantwortung mit verbunden ist?
Das kam eigentlich so 2013. Da saß ich an einem Sonntagabend vorm Fernseher und ließ irgendwie diesen Fernseher laufen, ohne mich so richtig darauf zu konzentrieren, was da eigentlich kommt. Und auf einmal sah ich Bilder einer eingestürzten Textilfabrik. Und das war im April 2013, da ist eine Textilfabrik in Bangladesch eingestürzt, Rana Plaza. Manche haben das vielleicht mitbekommen, damals sind über 1.100 Menschen ums Leben gekommen und es gab eben eine Sondersendung über diesen Vorfall und über die Modebranche generell. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich das so intensiv gesehen und erlebt habe. Natürlich hatte ich auch schon vorher ein schlechtes Gewissen, weil ich ja wusste, diese ganze Mode, für die ich werbe, die ich besitze, die ich ständig neu kaufe, die so günstig ist, da kann irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Aber ich habe bis zu diesem Punkt sehr erfolgreich meine Augen davor verschlossen und habe das einfach ignoriert, was da passiert und dachte, ja, alle anderen gehen auch zu Zara und H&M, also warum kann ich das nicht auch machen? Und dann hat dieser Fernsehbeitrag einfach dazu geführt, dass ich verstanden habe, was in der Modebranche schiefläuft und dass ich eigentlich keine Lust habe, noch weiter so Teil dieser Branche zu sein. Nicht nur ein Teil davon zu sein, sondern noch meine FollowerInnen, Fans, wie auch immer man es nennen will, dazu anzuregen, noch mehr zu konsumieren. Und für mich war, glaube ich, dieses Erlebnis total wichtig. Ich bin dann an meinen Kleiderschrank gegangen und habe mir zum ersten Mal so die Webetiketten richtig angeguckt. Habe geguckt, was steht da eigentlich drin, wo kommen die Sachen eigentlich her, die ich trage. Und bin dann auch relativ schnell auf ein Made in Bangladesh Etikett gestoßen. Und da habe ich dann verstanden, nee, so geht es irgendwie nicht weiter. Ich muss jetzt mal meinen Shoppingkonsum komplett einstellen. Und dann bin ich so zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen und das ist dann ganz langsam eigentlich zuerst von der Mode auf alle anderen Bereiche meines Lebens auch übergeschwappt. Und das war dann, glaube ich, auch der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich auch so angekommen und irgendwo auch etabliert als jemand in der Branche und jetzt kann ich es mir auch rausnehmen, gewisse Jobs abzusagen und nicht zu machen und gezielter auf die Suche zu gehen nach Kunden und Marken, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Das ist natürlich auch ein großes Privileg für mich gewesen.
Nachhaltigkeit ist ja heute ein großes Thema, 2022, aber als diese Fabrik einstürzte 2013, war das noch nicht so. Bist du damals mit deinen Gedanken auf Widerstand gestoßen in deinem beruflichen Umfeld, dass Leute gesagt haben, Nachhaltigkeit, was soll das, wofür soll das gut sein? Oder auch die völlig irren Zyklen, in der immer neue Mode sozusagen rausgeworfen wird. Das war ja damals alles noch selbstverständlich im Jahr 2013.
Ja, es kam, also die meiste Reaktion aus der Branche war eigentlich, ja, finde ich super, finde ich wichtig, aber es wurde dann trotzdem immer so ein bisschen abgetan, das Thema. Also, ja, das ist uns schon auch wichtig, aber also wirklich konkret wurde ja da bei den meisten Firmen noch gar nichts gemacht und da habe ich schon gemerkt, ich werde jetzt nicht so richtig ernst genommen mit dem, was ich sage oder was ich bewirken will oder nach dem Motto, es gibt ja auch noch gar nicht genug. Stimmt auch zum Teil. Also 2013 gab es noch nicht die Auswahl an fairer Mode, die wir heute haben. Jeden Tag kommen gefühlt neue Brands dazu, die ich noch nicht kenne, die es eben auch probieren, besser zu machen. Und junge Leute, die eben das Thema noch mal viel präsenter haben und da viel mehr Anreiz haben, wirklich auch was zu verändern.
Ich finde ja toll, dass du deine Bekanntheit auch nutzt, um politische Botschaften an deine FollowerInnen zu bringen. Also du hast zum Beispiel zur Teilnahme an Wahlen aufgerufen, du hast dich in der MeToo-Debatte geäußert und setzt dich generell ein für Frauenrechte und du gibst sogar Tipps, wie man CO2 einsparen kann. Das ist eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich. Also viele Prominente halten sich ja aus solchen Themen gerade eher raus. Warum machst du das? Warum machst du da den Mund auf, wo andere ihn schließen?
Ich glaube, je stärker mein Instagram-Account gewachsen ist und desto mehr Menschen mir gefolgt haben, desto eher habe ich einfach diese Verantwortung gespürt. Ich finde eben schon, also ich verurteile es auf der einen Seite nicht, wenn jemand sich zu solchen wichtigen Themen nicht äußert auf seinem Kanal, sondern sagt, hier gibt es eben nur Beauty und Mode, voll okay. Aber ich hatte einfach das Gefühl, ich muss mich äußern und ich muss diese Reichweite, die ich habe, sinnvoll nutzen oder ich kann. Und als ich eben angefangen habe, es zu machen und zu sehen, ich kann vielleicht Menschen dazu mobilisieren, zur Europawahl zu gehen oder so, hat mir das eben wahnsinnig viel Freude bereitet und hat meinem ganzen Job einfach einen Sinn gegeben und mehr Tiefe. Und das hat mich so beflügelt und mir so Spaß gemacht, dass ich einfach beschlossen habe, das häufiger zu machen, weil es sich einfach gut anfühlt.
Du bist ja nun inzwischen längst nicht mehr nur Model, du bist auch Bloggerin, das hast du selber schon erwähnt, und du bist Schauspielerin. Und ich finde interessant, dass du auch dich selbst auf deiner Webseite, die den schönen Namen hat, fairknallt.de, also Wortspiel fairknallt, in der Reihenfolge dich selbst siehst, Schauspielerin und Model. Und das Interessante ist aber natürlich, die meisten Menschen haben immer noch Germany's Next Topmodel im Kopf. Also das ist wahrscheinlich ein Fluch und ein Segen zugleich. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe als Filmemacher, da bin ich immer so als Ostdeutscher gesehen worden, weil ich komme aus Ostdeutschland, habe immer die Ostthemen bekommen und habe mich darüber beklagt. Und irgendwann hat mal ein Redakteur zu mir gesagt, sei froh, dass du eine Nische hast. Und da habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Nun ist es ja so, auch du bist ja ein Mensch, der sich weiterentwickelt. Also ich sehe in Schauspielern noch eine Weiterentwicklung. Du hast ja eine Theaterschule besucht, du warst sogar auf der Bühne, du hast auf der Bühne gestanden. Wie ist das heute mit dir? Bist du noch gern Model oder möchtest du nur als Schauspielerin wahrgenommen werden oder geht beides zugleich? Wie ist das? Bist du mehrere Maries in dir?
Also ich bin total dankbar für diesen Start, den ich in die Branche hatte, durch Germany's Next Topmodel. Ich habe dann allerdings relativ schnell gemerkt, dass der klassische Job des Models so nichts für mich ist. Also viele werden sagen, ich arbeite als Model, weil ich mache Shootings und es gibt viele neue Fotos von mir. Aber so ein ganz klassisches Model, in dem Sinn bin ich ja eigentlich nicht mehr. Ich gehe nicht ins Ausland, ich laufe da nicht bei irgendwelchen Modenschauen mit. Ich probiere nicht irgendwie auf Biegen und Brechen auf irgendwelche Magazincover zu kommen. Aber ich finde es absolut in Ordnung, wenn mich Leute noch so sehen und probiere einfach immer so ein bisschen gegen diese Schubladen anzukämpfen. Aber das werden sehr viele kennen, auch viele SchauspielerInnen. Da ist es auch so, du wirst oft für das Gleiche besetzt, wonach du eh schon aussiehst, was du eh schon gedreht hast. Also ich glaube, das ist so ein ganz generelles Thema, dass wir alle so ein bisschen mehr out of the box denken müssen, um weiterzukommen. Oder man muss eben selber sagen, gut, das ist nun mal die Rolle, die man mir irgendwie am ehesten zutraut oder in die man mich irgendwie sieht. Und ich selber habe es aber in der Hand und kann auch mitbestimmen. Und da ist natürlich auch wieder Instagram ein tolles Tool, weil es wie so meine eigene Pressestelle ist, worüber ich sozusagen auch raussenden kann, als wen oder was möchte ich wahrgenommen werden. Und das gibt mir sehr viele Möglichkeiten zu zeigen, dass ich eben noch mehr kann als nur Germany's Next Topmodel.
Was sind denn deine eigenen Wünsche für die Zukunft? Wie würdest du dich denn gern weiterentwickeln? Wo siehst du dich in den nächsten 5 oder 10 Jahren?
Ich glaube, ich werde nicht mehr so viel vor der Kamera stehen, sondern auch mal mehr dahinter sein. Also jetzt nicht unbedingt bei der Filmkamera, aber ich merke, ich habe so diesen Drang, einfach eigene Ideen zu verwirklichen. Also nicht nur wie die Schauspielerin oder das Model gebucht zu werden für diesen einen Job, sondern selber zu bestimmen, was sind die Sachen, mit denen ich arbeiten möchte. Also sei es jetzt mehr als Unternehmerin aufzutreten. Ich habe 1-2 Geschäftsideen, die ich total gerne mit einem Team von Leuten umsetzen würde. Sei es selber Drehbücher zu schreiben, selber Kunden Ideen zu präsentieren für eine neue Werbekampagne. Also so ein bisschen noch mehr die Zügel in die Hand zu nehmen und weniger einfach nur ausführender Part sozusagen zu sein. Aber grundsätzlich bin ich extrem glücklich, so wie es gerade läuft, auch mit dem Podcast, den ich mit meinem Mann zusammen habe, wo wir über Familienthemen sprechen, macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Und die Mischung macht's und ich liebe es, dass es so abwechslungsreich ist und jede Woche in meinem Terminkalender anders aussieht. Und wenn es irgendwie so weiterläuft, dann bin ich eigentlich auch schon sehr zufrieden.
Kannst du bei all dieser Verschiedenheit, die dein Leben gerade ausmacht, vielleicht trotzdem irgendwo auf den Punkt bringen, woran hängt dein Herz oder was ist der Sinn in deinem Leben und Tun gerade oder idealerweise, angestrebterweise?
Ich glaube, mich treibt am meisten an so eine, ich möchte gerne ehrlich sein. Das klingt vielleicht komisch, aber ich habe so das Gefühl, also die ganze Medienbranche, es geht immer sehr darum, etwas nach außen darzustellen und sich möglichst positiv zu positionieren oder die schönsten Seiten von sich zu zeigen. Und ich möchte gerne, ja, also zum Beispiel beim Podcast Eltern sagen, wie das Elternsein wirklich ist, ungeschönt. Mir liegt nichts daran, allen zu sagen, wir sind die perfekte Familie und bei uns läuft alles toll, sondern ich möchte darüber sprechen, was sind die Probleme, was sind die Konflikte, was macht es mit der Paarbeziehung, wenn man auf einmal Eltern wird. Und ich möchte einfach möglichst ehrlich sein und diese Ehrlichkeit transportieren und dafür sorgen, dass Menschen sich abgeholt fühlen und auch verstehen, dass sie nicht alleine sind mit ihren Ängsten und Sorgen und dass wir im Prinzip alle Menschen sind mit den gleichen Problemen. Und ich glaube, wenn ich diese Ehrlichkeit lebe, dann fühle ich mich selber am besten, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss irgendjemandem was vorspielen, was ich nicht bin. Und ich glaube, es macht auch anderen am meisten Spaß, mir dabei zuzuhören oder zuzugucken. Und es gilt genauso für meine Schauspielrollen, für die ich Ehrlichkeit haben will, wie mein Podcast, wie mein Buch, das ich geschrieben habe, dass ich gesagt habe, hier wird nichts geschönt, was Nachhaltigkeit angeht. Ich erzähle 1:1, wo es mir in meinem Leben gelingt und wo es mir nicht gelingt. Und wenn das irgendjemandem nicht passt oder nicht nachhaltig genug ist, dann soll er mein Buch verbrennen, ist mir egal. Aber so bin ich halt.
Ich glaube, diese Ehrlichkeit ist es auch, die dir schon 2009 bei Germany's Next Topmodel so viel Sympathie eingebracht hat. Die spürt man einfach. Was leider in der Medienbranche, glaube ich, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also so viele Menschen versuchen da irgendwer zu sein oder schlüpfen in Rollen oder sind nicht mehr, wer sie selbst sind. Ja, ich finde, die Gefahr ist wirklich ziemlich groß. Aber die Gefahr nimmt, glaube ich, auch generell in der Gesellschaft zu. Also sei, wer du bist, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also seinen eigenen Weg finden, ohne sich verbiegen zu lassen. Ja,
ja, man ist ja auch viele verschiedene Versionen. Also natürlich bin ich auch anders, wenn ich mit meinen Kindern spiele, als wenn ich bei irgendeinem Business-Event bin. Da ist man schon ganz anders eingestellt, wenn man hingeht. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das stimmt. Also ich glaube, es ging bei mir auch immer wieder darum, so innezuhalten, sich so anzugucken, okay, wo bin ich, wo stehe ich, was habe ich bis jetzt gemacht und wo will ich eigentlich hin? Und da ja auch ehrlich mit sich selbst zu sein, sich auch ehrliches Feedback einzuholen von Leuten, die einen umgeben, ist, glaube ich, wichtig, die einen auch mal auf den Boden holen. Das ist ja auch oft das Fatale, wenn man dann in solchen Kreisen unterwegs ist, dass da niemand mehr ist, der einmal sagt, hey, du bist irgendwie völlig abgehoben oder so. Also mir war immer sehr wichtig, auch an meinen alten Freundschaften festzuhalten, die ich irgendwie teilweise seit der 1. oder 5. Klasse habe in München, die ich einfach nach wie vor liebe und wo ich auch weiß, die sehen mich eben auch so, wie ich bin und wollen nicht irgendwie ja irgendwas mit mir inszenieren oder darstellen, was nicht echt ist, sondern da kann man das Handy auch mal ausmachen und einfach ja, so sein, wie man ist.
Ich danke dir sehr, dass du da warst und wünsche dir alles Gute auf deinem Weg.
Danke, sehr schön, dass ich da sein durfte.
Einfach so sein, wie man ist, sagt Marie Nasemann. Das ist ein schöner Satz, den ich aus dem Gespräch mitnehme. Damit meint sie natürlich, dass sie sich im Medienzirkus nicht verbiegen will. Aber das gilt ja für alle Menschen, also auch für jene, die sich Starposter an die Wand hängen. Auch denen möchte man doch sagen, sei doch einfach, wie du bist. Und ich fasse mir da auch an die eigene Nase, denn ich habe lange gebraucht, bis ich in meinem anderen Job als Filmemacher aufgehört habe, mich mit anderen zu vergleichen. Bis ich gemerkt habe, dass ich gerade dann stark bin, wenn ich mich auf mich selbst besinne. Ich bin wieder mal auf dem Weg nach Köln zu Lydia Bennecke. Mal sehen, was die Psychologie dazu sagt, warum wir so gerne Menschen anhimmeln, die wir doch gar nicht kennen. Was verbindet uns mit denen? Warum ist es befriedigend, richtig viel Geld auszugeben für Gegenstände, die mit Idolen bedruckt wurden? Und warum werden Menschen zu Stars, die YouTube-Videos mit Schminktipps im Netz hochladen? Lydia, vielen Dank, dass du Zeit hast. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Wir wollen heute sprechen über das erste Gebot und das heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Frage ist also, wie kommt es, dass wir so Obsessionen entwickeln, dass wir zum Beispiel Menschen anbeten, nehmen wir jetzt mal ruhig Che Guevara, über den wir hier heute gehört haben, also Menschen anbeten wie Idole, wie Heilige, obwohl wir die ja gar nicht kennen.
Genau, das ist sicherlich das Geheimnis, dass Menschen, die irgendwie bekannt sind, die aber eher abstrakt sind und nicht persönlich bekannt, dass die eine perfekte Projektionsfläche für ganz viele Dinge sind, also Ideale. Bei dieser sehr verklärten Figur des Che ist es ja auch so, dass die Menschen eher eine Idee haben, was er gewesen sein könnte. Und sehr wahrscheinlich hat diese Idee gar nicht so viel zu tun mit dem Menschen, der er eigentlich war. Er wird eben sehr positiv verklärt mit Werten, dass er für das Gute gekämpft habe, vermeintlich. Wenn man mal genauer hinschaut, man durchaus in Frage stellen könnte im Einzelnen, was er so getan hat. Aber auf jeden Fall ist er halt jemand, der dann als Ideal für etwas gesehen wird wie Integrität. Also Integrität ist ja eine Eigenschaft, die viele Menschen gerne hätten. Und vielleicht glauben auch viele, sie zu haben, aber die meisten haben sie nicht. Denn das würde bedeuten, auch wenn es persönliche Nachteile gibt, zu etwas zu stehen, was man selbst als das Richtige erachtet. Weil man selbst überlegt hat und beschlossen hat, dass irgendetwas man selbst als richtig erachtet. Und dann steht man dazu und man verteidigt es auch selbst, wenn man dafür eben Negatives in Kauf nehmen muss. Wie in seinem Fall den eigenen Tod. Und das ist eine Eigenschaft, die sicherlich viele Menschen bewundern, weil die wenigsten bereit wären, für etwas, was sie als richtig erachten, so weit zu gehen. Und dementsprechend sind sicherlich Menschen dann auch ganz froh, wenn sie zwar einerseits glauben, es gäbe diese verklärten, surrealen Figuren, die es ja im echten Leben gar nicht so gibt, als die Helden oder Heldinnen, aber auf jeden Fall, glaube ich, die Menschen sind ganz froh, dass sie selbst zum Beispiel diese Opfer gar nicht bringen müssen oder würden. Und dementsprechend sagen sie, ja, das ist eine coole Figur, aber die wenigsten würden sagen, ich strebe dem jetzt ernsthaft nach.
Also ist das wie so ein Ideal? Wir stellen uns ein Ideal vor und so würden wir gerne sein, aber eigentlich sind wir zu faul, uns zu bewegen, um diesem Ideal zu entsprechen?
Also ich würde sagen, das könnte man so runterbrechen, denn ich denke gerade an die katholischen Heiligenfiguren. Ich bin katholisch sozialisiert und das ist ja was Ähnliches. In dieser Religion werden ja Heilige als Vorbilder dargestellt, aber niemand hat je ernsthaft geglaubt, oder die wenigsten haben wirklich ernsthaft geglaubt, sie könnten selbst das werden, was dann diese heiligen Figuren sind. Ein paar wenige haben das geglaubt, die allermeisten aber nicht. Und dementsprechend sind diese Ideale eben deswegen Ideale, weil sie typischerweise auch nicht unbedingt als realistische Vorbilder angesehen werden. Und ich glaube, das andere ist, man kann in diesen Helden oder heiligen Figuren kann man halt persönliche Ideale projiziert sehen, die man aber soweit nicht erfüllen würde im echten Leben. Man kann aber auch zum Beispiel, wenn es um Idole geht, in die sich Menschen scheinbar glauben zu verlieben, also irgendwelche Pop-Idole.
Ja, Sänger.
Genau, was wahnsinnig spannend ist, dass ja schon immer Menschen emotional sehr stark reagiert haben auf solche Figuren und Menschen wirklich, also zumindest einige, wirklich gesagt haben, ich bin verliebt in diese prominente Person, obwohl sie diese Person noch überhaupt nicht kennen. Und dementsprechend ist natürlich auch das einfach nur eine Projektionsfläche, weil diese Person ist nicht bekannt und ist deswegen ideal, weil sie nämlich gar nicht echt ist. Das heißt, jede Form von Projektionsfigur ist, glaube ich, deswegen so attraktiv, weil sie nicht echt ist und in der Realität niemals so perfekt wäre, wie eben das Ideal, das die Menschen so feiern und vielleicht sogar meinen zu lieben.
Das ist interessant. Also wenn du so sprichst, denke ich zum Beispiel an Michael Jackson,
ja,
der ja auf der Bühne ein Gott war eigentlich. Ne? Also seine Show ist ja abgelaufen auf eine Art, die schon beunruhigend perfekt war. Ne? Also dieser Moonwalk oder so.
Ja.
Aber das war eben auch nicht der echte Michael Jackson. Also hin und wieder poppen ja mal so Dinge auf, wo wir was erfahren über sein Leben, wo man denkt, oh mein Gott, was für Abgründe sind da eigentlich dahinter.
Ja,
das heißt, wir haben einerseits die Projektionsfläche, also das Idol, das Menschen anbieten.
Ja.
Und auf der anderen Seite steckt dahinter einfach nur ein Mensch, der ist wie du und ich.
Genau, das gibt es bei sehr vielen Personen. Ich denke auch gerade an die Kontroverse um Mutter Teresa. Die nämlich auch, also die meisten kennen das als Begriff, ich bin oder du bist wie Mutter Teresa, so im Sinne von du opferst dich auf. Das ist ja quasi so ein geflügeltes Wort.
Ja.
Genau. Aber die echte Frau, die als Mutter Teresa bekannt wurde, wie dann später anhand ihrer eigenen Unterlagen bekannt wurde, hat extrem gehadert und hat Dinge getan, die man als sogar sehr grausam ansehen könnte. Also Menschen Schmerzmittel nicht gegeben, weil sie im Prinzip vertreten hat, dass das Leiden sie näher zu Gott bringt. Also Dinge, wo man schon, wenn man humanistisch draufschaut, sagt, das geht gar nicht. Da ist ein Ideal, was mit dieser realen Person, mit Abgründen nichts zu tun hat. Und es ist immer so, wenn man diese Idealfiguren näher betrachtet, dann sind sie nicht perfekt, weil Menschen sind nie perfekt. Menschen sind nie nur eins, sie sind nie perfekt oder nur gut. Und das, das ist halt das Problem, wenn man diese Ideale dann näher betrachtet, dann verschwinden sie und werden zu echten Menschen mit Abgründen. So ist das halt. Menschen sind immer beides, gut und böse.
Ich habe noch eine andere Frage an dich, die betrifft eigentlich weniger das erste Gebot, sondern alle 10, über die wir einzeln reden.
Ja.
Und im Grunde ist das ja so, diese Gebote, die sind für mich eigentlich immer eher Verbote. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, ja. Und das hat natürlich damit zu tun, auch wenn man diese Gebote oder Verbote übertritt, dass man dann Sünden begeht. Und die Kirche spricht von Erbsünde. Und mich beschäftigt dieser Begriff Erbsünde, weil die Lehre sagt ja, dass das weitergegeben wird, die Schuld, die wir auf uns laden, in nächste Generationen. Ja. Ist sowas tatsächlich auch wissenschaftlich nachweisbar? Gibt es das, dass wir Schuld weitergeben an nächste Generationen? Oder vielleicht auch Schuld abtragen für die Generationen vor uns?
Ja, Theologisch finde ich es als Konstrukt auf jeden Fall schwierig, aber Gott sei Dank ist ja Theologie nicht meine Wissenschaft. Und rein psychologisch gibt es aber etwas, was schon bedeutsam ist in dem Sinne, nämlich dass Dinge, die Menschen erleben, dass die sich tatsächlich auf verschiedenen Ebenen auswirken können auf ihre Nachkommenschaft. Und da gibt es sowohl biologische als auch psychologische und soziale Effekte. Also ein großes Thema gerade in jüngerer Vergangenheit ist das, was man die transgenerationale Weitergabe von Traumata nennt. Und das bedeutet, dass wenn Menschen etwas Traumatisierendes erleben, dass das natürlich einerseits sich auswirken kann auf ihre Art, mit ihren Kindern umzugehen. Also sagen wir, jemand hat etwas Fürchterliches erlebt und hat danach Probleme, Menschen emotional an sich ranzulassen. Jetzt mal als Beispiel, dann würde dieses emotionale Problem möglicherweise dann auch Effekte haben, wenn diese Person dann Vater oder Mutter wird.
Ja,
auf den emotionalen Umgang mit den Kindern. Und dann würde sich das also, das eigene emotionale Erleben, was beeinflusst ist durch beispielsweise eine Traumatisierung, hat dann einen Effekt auf die emotionale Bindung zum Kind und dadurch würde es dann auch einen Effekt haben auf die Emotionalität des Kindes. Und dann gibt es auch noch das große Gebiet der Epigenetik, also die transgenerationale Vererbung. Und das ist auch in den letzten Jahren ein großes Thema, denn traumatische Ereignisse können sich auf das Erbgut auswirken. Das ist ziemlich kompliziert und da ich keine Genetikerin bin, versuche ich gar nicht erst, das jetzt im Detail zu erklären. Aber es ist halt so, dass bestimmte Ereignisse tatsächlich auch auf dieser genetischen Ebene Folgen haben und dadurch auch wiederum sich auswirken auf die Nachkommen und beispielsweise auch die Schwangerschaft an sich. Wenn jemand in der Schwangerschaft sehr viel Stress erlebt und viele Stresshormone produziert, hat auch das Effekte auf die Entwicklung des entstehenden Menschen. Also da gibt es so viele Facetten, wo eigene Erlebnisse sich auswirken können auf die Nachgeneration. Und bezogen auf jetzt das ursprüngliche Konzept mit der Theologie, also wie gesagt, finde ich jetzt das theologische Konzept für mich wenig interessant, weil mich ja persönlich in meiner Wissenschaft die Theologie überhaupt nicht interessiert. Es gibt aber auch hier für mich einen Vergleich, nämlich wenn zum Beispiel Menschen schwere Straftaten begehen, dann hat das natürlich Folgen auf die Menschen, die Opfer dieser Straftaten werden, aber auch auf die Familien derjenigen, die Opfer geworden sind und, was viele vergessen, auf die Familien derjenigen, die die Tat begangen haben. Und das ist interessant, weil ich ja nun mit hauptsächlich männlichen Straftätern arbeite, die Sexual- und Gewaltstraftaten begangen haben und da sehr deutlich mitbekomme, dass die Familien derjenigen, die diese Taten begehen, auch darunter leiden und sich das verheerend auswirken kann auf zum Beispiel Kinder von Menschen, die, sagen wir mal, inhaftiert sind wegen schwerer Gewalt, Tötungsdelikte, Sexualdelikte. Das macht ja auch was mit Kindern oder auch Geschwistern, also nahen Angehörigen, Partnerinnen und Partnern. Und auch da gibt es logischerweise Effekte, wenn eine Familie davon betroffen ist, dass jemand in dieser Familie ein schweres Verbrechen begangen hat. Und das, ja, am Ende des Tages zeigt, dass wir Menschen halt immer auch in unseren sozialen Kontexten geprägt werden und dass alles irgendwelche Auswirkungen hat auf uns.
Wunderbar, ich danke dir sehr.
Sehr
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Was ich aus dieser Folge mitnehme, ist der Vorsatz, noch mehr bei mir zu sein. Ja, Vorbilder sind an sich eine gute Sache, aber ich brauche mein Glück nicht an eine Erlöserfigur binden, an irgendein Idol. Besser nutze ich meine Energie, wenn ich herausfinde, was mein eigener Weg ist. Mein Name ist Jens Becker, ich bin der Autor dieser Reihe und ich bedanke mich bei Radio Bremen und den Realisatoren Wolfgang Sesko mit dem Hamburger Tonstudio FX1 sowie bei Lina Kokali und Tobias Nagorny für die redaktionelle Begleitung. Bleibt unserem Podcast treu, abonniert uns und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir ein weiteres der 10 Gebote näher beleuchten.
Du sollst nicht.
Du sollst nicht.
Wie die 10 Gebote unser Leben bestimmen. Ein Bremen 2 Podcast. Alle Folgen in der ARD Audiothek.